ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und eine Stunde reden heißt dieser Bremen 2 Podcast. Ich spreche hier immer mit einem Menschen, den ich zufällig getroffen habe. Diesmal mit Titus Hein, 21, Rapper, der ganz gerne mal eine These raushaut.
Zuverlässigkeit ist eine der wichtigsten Sachen, vor allem für Männer. Niemand nimmt euch ernst, wenn ihr nicht zuverlässig seid. Eure Frau ist recht nicht, weil am Ende dein Wort ist nichts wert. Wenn du sagst, ich bin da und du bist nicht da, ist einfach verloren. Musst du dir die Niederlage eingestehen. Man muss niemanden zwingend heilen. So. Jeder sollte einfach gucken, dass er das macht, was ihn glücklich macht. Heilungsprozesse müssen nicht beim Psychologen, Psychotherapeuten stattfinden, sondern vielleicht auch in der Moschee, in der Kirche, im Fitnessstudio, im Park, im Meer, im Urlaub.
Titus spricht vom Mann, der er sein möchte, von Werten, die er über Bord geworfen hat, von Arbeit, Ausbildung und Freiheit.
Freiheit ist eines der größten Themen in meinem Leben. Und da kommen wir zum Selbstbewusstsein, weshalb ich sagen würde, ich habe extrem viel Selbstbewusstsein. Ich habe recht früh erkannt, dass das größte Kapital, was ich habe, eben ich selber bin. Ich schaffe es aus jeder Krise raus und werde nur stärker aus jedem Schmerz. Mach mein Glück nicht von Geld abhängig.
Warum er nach Spanien auswandern will, wann er die großen Bühnen Norddeutschlands rockt und was seine Zähne mit seinem Selbstbewusstsein zu tun haben, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo, Titus Hero Hein.
Moin.
Ich weiß über dich 3-4 Sachen. Ich weiß, dass du vielleicht nach Spanien auswanderst. Ich weiß, dass du, ich glaube, auch studierst. Jetzt schüttelst du mit dem Kopf.
Falsch.
Hatte ich mir so abgespeichert. Aber du bist auf jeden Fall jung, irgendwas zwischen 20 und 30.
21 Jahre alt.
So. Und dann weiß ich, dass du Musik machst. Du bist Musiker. Du bist Rap- oder Hip-Hop-Künstler?
Ich bin Rapper.
Und du hast eben noch dein Gebet verrichtet, bevor wir uns getroffen haben.
Korrekt, ja.
Und bist gerade in der Fastenzeit.
Genau, richtig, ja. Ramadan. Das muslimische Fasten mache ich. Darum muss ich auch ab und zu schauen, dass ich mir den Mund hier nicht zu fusselig rede.
Nicht zu trocken rede, ja.
Genau.
Das heißt, wir haben jetzt Anfang März 2025.
Den 7. März, ja.
Wir werden die Folge wohl erst Ende April raushauen, aber ich bin da immer gerne authentisch und klar und direkt und
ist perfekt.
Finde es fair, weil das mit Ramadan auszuklammern, glaube ich, ich weiß nicht.
Ist jetzt gerade auf jeden Fall das relevanteste Thema in meinem Leben, im Hier und Jetzt.
Siehst du, und du hast es schon genau verstanden, worum es bei einer Stunde Reden geht. Um das, was für dich gerade aktuell ist, was dich beschäftigt, was dich umtreibt, was dich bewegt. Du machst es zum wievielten Mal?
Das 2. Mal.
Und was war schwieriger, das 1. Mal oder das 2. Mal?
Ich habe beim 1. Mal tatsächlich nur Essen und Trinken gefastet. Das fiel mir viel, viel schwerer aber als dieses Jahr. Dieses Jahr mache ich das Fasten aber im Vollen und Ganzen. Das heißt, auch nichts rauchen, keine Musik hören, so gut es geht. Mich fernhalten von Frauen tatsächlich auch. Das gehört zum Verzicht dazu, ja.
Und kein Wasser, kein Zähneputzen?
Kein Wasser, kein Zähneputzen, doch schon. Natürlich Wasser im Mund ist erlaubt. Man darf nur halt keinen Tropfen runterschlucken. Ne? Wenn das irgendwie aus Versehen mal passiert, dann ist das auch so.
Ich hätte gedacht, beim 1. Mal wäre es leichter gewesen, weil alles neu war.
Ja, ich habe da auch das Ganze nicht so ernst genommen. Ich bin jetzt tatsächlich dieses Jahr konvertiert zum Islam und habe da im letzten Jahr einfach mich noch nicht so schuldig gefühlt, wenn ich dann doch da mal einen Fehler gemacht habe.
Und was machst du dann jetzt? Also es ist für dich gerade Thema, weil?
Ja, ich versuche jedes Gebet in der Moschee zu verrichten, auf jeden Fall jedes Gebet wahrzunehmen. Habe dann jetzt auch erkannt, dass das eben extrem zeitintensiv ist, man den ganzen Tag danach gestaltet. Ja, das ist eigentlich so mit das Anstrengendste. Im Großen und Ganzen fühle ich mich aber auf jeden Fall gut damit.
Und du kannst dir die Zeit auch so einteilen?
Ja, genau, zwischen den Gebeten eben dann, ne?
Du hast nichts, wo du hin musst, Verpflichtungen oder die das?
Am Ende entscheidet man das alles selber frei, natürlich, ja, ist eine Sache zwischen mir und Gott.
Ja, aber ich meine so, du hast deinen Alltag, du kannst die Gebete wahrnehmen in der Moschee, weil du nicht irgendwo anders sein musst.
Genau, ich habe gerade keinen Arbeitsplatz, keinen Chef, der mir sagt, dass ich irgendwo sein muss, kein Lehrer, keine Mutter, die mir sagt, ey, ich soll zum Essen kommen.
Warum bist du konvertiert?
Das ist ein langes, langes Thema. Ich würde sagen, ich versuche das kurz zu halten, mir sind einfach ein paar übernatürliche Dinge passiert, wo ich gesagt habe, es gibt nur eine Antwort auf all diese Fragen. Und habe mich auch in einem Moment gesehen, wo ich sehr schwach war, habe Kraft gesucht an dem Ort. Irgendwie haben meine Beine mich auch einfach in die Moschee getragen. Und ich glaube schon sehr, sehr lange ans Schicksal. Und so, es kam eins zum anderen. Und jetzt bin ich am ersten Tag des Ramadan 2025, am 1. März, konvertiert zum Islam. Alhamdulillah.
Wie war die Zeremonie? Gab es da ein Ritual?
Die Shahada habe ich aufgesagt, einmal auf Arabisch, dann auf Deutsch. Und das kann man tatsächlich auch zu Hause machen, einfach alleine. Ich habe das in der Moschee gemacht und habe dann eben auch total viel Zuspruch bekommen. Ganz viel Gratulation, ganz viele herzliche Glückwünsche. Das war für mich so nicht geplant. Ich war auch nicht da, um zu konvertieren. Das wurde dann mir zugetragen, hat sich dann so entwickelt. Und ja, ich bin glücklich auf jeden Fall darüber.
Warst du vorher auch gläubig?
Ich bin konfirmiert worden damals mit 14, habe mich dann aber auch relativ schnell nach der Konfirmation vom Christentum wegentwickelt. Habe da irgendwie schon eine längere Reise auf mich genommen, was so die Glaubensorientierung angeht.
Welche Moschee ist es, wo du hauptsächlich bist? Oder bist du
das sage ich lieber nicht. Möchte ich nicht drüber reden.
Respektiere ich. Ja, wobei natürlich bei mir sofort die nächste Frage aufploppt. Es gibt ja verschiedene Richtungen. Mhm. Es gibt liberalere islamische Menschen und es gibt extremere islamische Menschen. Es gab in den letzten halben Jahr Vorfälle in Deutschland, wo Leute angeblich, kann ich nur sagen, weil ich habe nicht mit ihnen gesprochen, ich war nicht dabei, aufgrund einer religiösen Einstellung oder Überzeugung andere Menschen angegriffen haben, irgendwo hingerast sind oder auf andere Leute zugegangen sind. Wie geht es dir damit, dass sowas passiert, dass sowas Teil unserer Zeit ist gerade?
Schrecklich. Also erstmal mein Mitleid natürlich an alle Betroffenen. Ich finde die Situation hier in Deutschland generell schrecklich, dass Gewalt irgendwie so doch zum Alltag geworden ist. Also ich will gar nicht wissen, wie viele solche Dinge passieren, ohne dass darüber gesprochen wird. Dass dann eben der Islam da irgendwie mit als Hintergrund benutzt wird, ist für mich unfassbar unverständlich. Der Islam bedeutet Frieden. Und ich denke, Gewalt ist nichts, was mit Frieden zu tun haben sollte. Ich distanziere mich auch an der Stelle ganz klar von jeglicher Gewalt.
Und die Strömungen, da gibt es ja auch unterschiedliche. Es gibt den sogenannten Salafismus. Das sind, glaube ich, so sehr strenggläubige islamische Leute.
Weiß ich selber gar nicht so viel. Also ich mache das vor allem für mich. Ich begebe da was meine Reise ins Paradies, meine Sache zwischen mir und Gott. Ich habe auch letztes Jahr gefastet, ohne konvertiert zu sein, weil ich auch einfach die Vorteile für mich gesehen habe, sowohl gesundheitlich als auch mental Disziplin aufzubauen und so weiter. Und habe schon früh erkannt, dass das eigentlich sehr fördernd ist, um die Ziele zu erreichen, die ich mir in mein Leben gesetzt habe.
Schön. Bevor wir das gleich vertiefen, welche Ziele das so sind, lieber Titus, möchte ich dich bitten, einmal in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens zu schauen. Drei Zettelchen ziehen, auswählen, aufhalten, laut vorlesen. Die sind in Sie formuliert. Du kannst die nach Du umformulieren und dann direkt beantworten.
Hast du schon einmal heimlich die SMS, WhatsApp oder Nachrichten ihres Partners oder Kindes gelesen? Ja, habe ich tatsächlich schon mal gemacht, leider. Ich bin nicht stolz drauf.
Aber was war der Antrieb in dem Augenblick?
Missvertrauen, ne? Leider.
Du hast irgendwas vermutet, irgendeine Befürchtung gehabt?
Ja, sowas.
Und hat sie sich bewahrheitet?
Ja, dann habe ich das erstmal geschluckt, ne? Ich behalte sowas immer gerne für mich bis zu dem richtigen Moment, wo es dann angebracht ist, darüber zu sprechen.
Hast du dann gemacht, oder?
Ja, früher oder später hat man das auf jeden Fall angesprochen, natürlich, ja.
Mit lauter Stimme oder bist du da eher der ruhige Typ?
Ich versuche das immer ruhig anzugehen. Wenn ich Gegenwehr bekomme, dann habe ich meine Emotionen leider nicht so gut unter Kontrolle, wie ich mir das wünschen würde. Auch da hilft der Ramadan mir vielleicht mal ein bisschen dieses Jahr.
Dankeschön. Die nächste.
Die nächste Frage. Welche Rituale geben Ihnen Kraft? Wow, ja, die Gebete im Ramadan geben mir auf jeden Fall Kraft. Ich würde sagen, dass das Gebet morgens um 5.30 Uhr mir sogar am meisten Kraft gibt. Ich stehe extra auf, gehe dann beten in der Moschee und danach schlafe ich tatsächlich weiter, weil mir mein Schlaf eben auch unfassbar wichtig ist. Also das sind Sachen, die mir sehr viel Kraft geben, meine Fehler zu reflektieren, mich irgendwie nicht zu rechtfertigen, aber dafür zu schämen, dafür gerichtet zu werden eben. Und
aber du wirst nicht ausgepeitscht oder so?
Nein, natürlich nicht. Aber im Angesicht zu Gott schämt man sich halt für die Dinge, wo man sich sicher ist. Wo mein Herz mir sagt, das war auch schon immer so. Dafür habe ich jetzt auch keinen Koran gebraucht oder so. Mein Herz hat mir eigentlich schon immer gesagt, was ich da jetzt Gutes gemacht habe oder was ich Schlechtes fabriziert habe. Ansonsten habe ich sehr, sehr viele Alltagsrituale. Ich bin ein Routinemensch. Ich starte meinen Tag mit einem Zitronenwasser, mit Meersalz. Auch schon sehr, sehr lange tatsächlich. Ich weiß, die Strömung geht ja immer mehr dahin. Immer mehr Leute sind da auf jeden Fall ein bisschen vogue, was ihre Gesundheit angeht. Das finde ich auch super.
Wann hast du damit angefangen, als du noch in der Schule warst?
Die Corona-Zeit damals, da war ich tatsächlich 16 Jahre alt. Als das anfing, ist auch schon ewig her jetzt irgendwie. Da habe ich damals bei meinem guten Schulkollegen Linus immer meine Hausaufgaben abgeschrieben. Das ging in der Corona-Zeit furchtbar einfach. Haben wir einfach eben einmal rüber kopiert, eben mal Namen geändert, ein paar Wörter geändert und dann hat das gepasst. Und dann fiel mir aber auch schon recht schnell auf. Nach 30 Minuten Arbeit habe ich dann jetzt den ganzen Tag Zeit. Nur zocken war dann irgendwann auch langweilig und dann fing das mit mir auf jeden Fall alles an, so mich zu verselbstständigen, mir meine eigenen Routinen einzubauen, zielstrebig auf irgendwas hinzuarbeiten, ja.
Spannend.
Ja. Das ist eine Zeit, die mir sehr geholfen hat tatsächlich. Ja, wo wäre ich ohne Corona? Ich hätte wahrscheinlich einfach immer noch meine Zeit weiter verschwendet und hätte mir nicht wirklich Gedanken darum gemacht, wie wertvoll doch meine Zeit ist, Tag für Tag, den ganzen Tag Zeit zu haben. Ist schon ein Privileg auch, was ich da hatte.
Und gibt es noch ein, zwei, drei Rituale? Die
Oh, mit Sicherheit, es gibt viele. Sport, könnte man das als Ritual bezeichnen? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall Teil meiner Routine. Ich muss Sport machen, eigentlich 6 Tage die Woche so. mal so, mal so. Ich nehme das Ganze auch relativ locker inzwischen. Früher hatte ich da mal größere Ambitionen. Als ich damit angefangen habe, dachte ich, vielleicht werde ich mal Bodybuilder oder so. Inzwischen habe ich gemerkt, dass mir Spaß an der Sache und die Gesundheit im Vordergrund liegen.
Und dann ist es einfach Eigengewichtstraining, oder?
Mal muss ich den Pump in meinen Arm sehen und mich fühlen hier wie ein Berserker. Dann schwinge ich die Hantel noch gerne einfach mal, bis ich nicht mehr kann. Aber im Großen und Ganzen mache ich deutlich mehr mit meinem eigenen Körpergewicht. Ganz viel Flexibilitätsübungen, Mobility-Training, so Kampfsport vor allem. Da will ich mich jetzt wieder weiterhin entwickeln. Während Ramadan sehr schwer, aber danach wird das definitiv wieder in Angriff genommen. Das soll wieder meine hauptsächliche Sportart werden.
Welcher ist das? Also welcher Kampfsport?
MMA würde ich dann machen, ja. Also Mixed Martial Arts, das sind quasi alle Kampfsportarten, Kampfkünste, die es gibt, vereint. Also Ringen, Bodenkampf, Striking, Kickboxen.
Hört sich ganz schön wild an.
Ja, ist es. Ja, ist auf jeden Fall anspruchsvoll, habe ich auch eine ewige Reise noch vor mir, aber ich bin ja noch jung. Ich habe das auch schon mal ein bisschen verfolgt jetzt über die letzten Jahre. Da ist mir ein kleiner Unfall passiert, habe ich meinen Zahn verloren und seitdem habe ich das Training dann ein bisschen gemieden, um ehrlich zu sein. Sobald ich den Zahn wieder drin habe, ein Implantat, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder beim Sparring erscheinen.
Echt, hast du auf die Fresse gekriegt?
Ich habe auf die Fresse bekommen, ja. Ich habe einen Zahn verloren, leider.
Ist das so gedacht, oder?
Nee, das war nicht geplant, natürlich. Das soll auch eigentlich nicht passieren. Ist mir passiert. Lassen wir so stehen. Mir geht es auf jeden Fall ganz gut damit inzwischen. Am Anfang hat mich das auch in ein kleines Tief gerissen, ne? Bisschen am Selbstbewusstsein gekratzt. Aber ich hatte damals zum Glück ein gutes Umfeld, was mir gesagt hat, dass meine Schönheit nicht entstellt wurde dadurch. Und ja, jetzt lache ich tatsächlich sogar noch mit noch mehr Stolz als früher.
Schön. Eine haben wir noch.
Genau, wir haben noch ein Ritual.
Eine Frage.
Frage, Entschuldigung.
Das ist ja auch ein Ritual. Unser eine Stunde Reden-Ritual. Ja. Drei kleine Fragen des Lebens.
Was war Ihr bestes Konzert, das Sie jemals besucht haben?
Da bin ich neugierig bei einem Musiker.
Das beste Konzert, auf dem ich jemals war, war das Travis Scott-Konzert letztes Jahr in Hamburg. Den Musiker an sich verfolge ich gar nicht, habe ich noch nie verfolgt.
Travis Scott.
Ja, Travis Scott, ja, ist einer der größten Musiker unserer Zeit tatsächlich. Hip-Hop-Gigant. Diese Atmosphäre, dass so viele Menschen, ich wusste ja, dass er eben so bekannt und so beliebt ist und habe gesehen, wie sich die ganzen Menschen darauf gefreut haben, ihn endlich selber zu sehen. Und dass dann bei all den Songs, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da in diese Arena passten, aber dass dann doch so eine riesen Menschenmenge zeitgleich diese Tracks mitgesungen hat, mitgerappt hat, hat mich tatsächlich einfach so berührt, dass ich irgendwie das ganze Konzert durchgehend am Heulen war, weil diese ganzen Menschen so vereint gesungen haben. Ja, dieser Zusammenhalt, die Begeisterung, die alle Menschen da geteilt haben, hat mich zutiefst berührt. Ja.
Schön.
Ja.
Schön. Wie viele Leute waren da ungefähr?
Ich würde schätzen mehrere Zehntausende Menschen.
In welcher Location war es?
Ich glaube, es heißt irgendwas mit Arena in Hamburg. Es okay. Tut mir leid, ich habe weder das Ticket gekauft, noch die Route geplant. Ich bin einfach mitgegangen.
War es ein Stadion?
Nee, es war kein Stadion.
Warte, ich gucke.
Recherchieren wir kurz.
Travis Scott in der Barclay Arena.
Ich weiß nicht, wie viele Menschen dort reinpassen. 20.000, glaube ich, hatte ich so im Kopf. Vielleicht ist das auch maßlos zu viel, ich weiß nicht genau. Es hat auf jeden Fall der Boden vibriert, wenn die Leute mitgesungen haben. Ist auch bekannt für Songs, die eben, wo halt einfach jeder mitsingen kann. Ne? Da werden teilweise Wörter einfach nur wiederholt, minutenlang.
Also es sind bis zu 17.000 Besucher, die reinpassen.
Es waren dann auch mit Sicherheit 17.000 Besucher. Dass sehr viel Gedrängel war und dass es sehr eng war, das habe ich auf jeden Fall noch so in Erinnerung. Alle waren am Schwitzen, alles war nass. Aber ja, irgendwie hat es mich trotzdem ziemlich mitgerissen.
Wie war der Altersdurchschnitt?
Auf jeden Fall jüngeres Publikum, zwischen 20 und 30. Was mich aber auch mega berührt hatte, waren dann tatsächlich die Väter, die da mit ihrer Tochter waren und dann irgendwann das auch einfach gefühlt haben und einfach da mitgeschrien haben, mitgesungen haben, mitgerappt haben. Ja, ich hatte da so einen Kandidaten rechts neben mir, den habe ich die ganze Zeit beobachtet mit seiner Tochter. Und ja, da habe ich dann einfach irgendwann gesehen, wie er das Grinsen nicht mehr aus seinem Gesicht wegbekommen konnte und da fleißig Fien mitgeschrien hat. Das ist einer der berühmtesten Songs so von ihm. Ich glaube, Fien heißt er einfach. Und vor allem auf den Konzerten. Ich meine sogar, dass bei diesem Song, bei einem Konzert in Rom, ein Stück aus dem Kolosseum weggebrochen ist, weil ein minimales Erdbeben entstanden ist, tatsächlich, durch dieses Konzert.
Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
Ist, habe ich auf jeden Fall so gelesen.
Wusstest du schon vor diesem Konzerterlebnis, dass du auch mal die große Bühne rocken willst oder kam das danach? Oder seit wann weißt du, dass du Musiker bist? Du bist es ja, du willst es nicht sein, du bist es.
Ich bin Musiker, ja. Ich wusste das schon vor dem Konzert, ja.
Und wie geht's dir dann, nach dem, was du da erlebt hast und gefühlt hast? Ist es das, was dich erst recht pusht, was dich motiviert, was dich antreibt? Oder sagst du, ich weiß es nicht und ich werde meinen ganz eigenen Stil finden, meinen ganz eigenen Weg gehen?
Ich werde meinen eigenen Weg gehen. Ich habe noch keine Konzerterfahrungen. Bin gespannt, die zu sammeln. Freue mich aber auch erstmal klein anzufangen mit vielleicht Leuten, die man schon mal irgendwo gesehen hat, die einem schon mal geschrieben haben, Leute, die einen ein bisschen verfolgt haben. Der harte Kern quasi, oder wie sagt man, die Fans halt wirklich, die ich mir jetzt schon so ein bisschen aufgebaut habe, oder Fans, Freunde, wie auch immer. Aber ja, ich habe auf jeden Fall im Zuge der Reise auch gelernt, dass man die Träume, die man hat, eben so groß stecken muss wie möglich. Und deswegen habe ich mich dann auf jeden Fall auch da auf dieser Bühne gesehen und dachte mir schon, das ist definitiv erstrebenswert, ja.
Und wie lange gibst du dir, bis du da oben stehst, bis du die Barclays Arena in Hamburg rockst?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
Ist sehr konkret, ne? Ja, manchmal ist das bei einer Stunde Reden noch wichtig, dass wir Dinge irgendwie konkret ansprechen, aber...
Ich denke, mit 25 ist das realistisch, dass ich die Barclays Arena fülle. Ich bin jetzt 21 geworden, oder sagen wir 2030 sehen wir uns alle in der Barclays Arena.
Und dann, wie ist dann dein Name? Also
Wesh51 ist mein Künstlername.
Wesh?
Wesh51, W-E-S-H-51. Ob das so bleibt, der Name? Ich denke schon, aber...
Wie ist der entstanden?
Wesh kommt aus dem Französischen. Das ist Slang für Yo, also kommt eigentlich von Weh. Und Weh kommt wiederum von Oui. Also das schmutzigste Yo, was man im Französischen eigentlich so benutzen kann. Und das kenne ich eben auch aus Rap-Texten und dass man das eben als Yo benutzt. Irgendwann kam dann aber ein Freund von mir, einer der lustigsten Menschen, den ich kenne, Sivan, kam zu mir und meinte, ey Titos, wir haben uns lange nicht gesehen und so, ich weiß noch, früher warst du so ein Kleiner und bla 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 und bla 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 und jetzt, ich sehe deine Stories voll am Pumpen und so, du bist ein richtiger Wesh geworden. Und da habe ich das erste Mal gehört, dass jemand das Wort quasi so personifiziert hatte und dann dachte ich, ja, ich bin ein Wesh jetzt. Ja, dann nehme ich das einfach, Wesh.
Und 5-1?
5-1 ist das Ende der Postleitzahl von dem Stadtteil, in dem ich groß geworden bin. Delmenhorst 27751. Das ist heute einfach üblich. Seit vielen Jahren benutzen so Rap-Artists einfach ihren Herkunftsort gerne auch, um sich damit zu profilieren und zu zeigen, ja, ich komme jetzt nicht aus dem größten Ghetto tatsächlich, aber ich bin eben mit diesem Stolz aufgewachsen, dass man einfach stolz ist auf die Gegend, aus der man kommt. Formt einen ja auch extrem.
Wie hat sie dich geformt? Was ist das für eine Ecke von Delmenhorst?
Die schönste Ecke, würde ich sagen. 5-1 ist auf jeden Fall der schönste Stadtteil.
Wie heißt der?
Hat mehrere Namen, beinhaltet mehrere. Also ich wohne in Heidkrug, oder beziehungsweise wohnte in Heidkrug, bin da groß geworden. Das Haus meiner Mutter steht in Heidkrug. Da ist Hasbergen in der Nähe auch und Stickgras gehört auch noch dazu. Es sind schöne ländlichere Gegenden. Ich bin da in einem Reihenhaus groß geworden, kein Ghetto, kein gar nichts. Aber bin tatsächlich dann immer ins Ghetto gefahren mit meinem Fahrrad, um da abzuhängen mit den Leuten, weil die Leute einfach cooler waren als bei mir auf dem Land.
Was heißt das, cooler?
Hat eher so meinen Interessen.
Was hat dich fasziniert?
Entsprochen.
Was habt ihr gemacht?
Ich habe tatsächlich einfach mit 8 Jahren damals angefangen, Rapmusik zu hören. Ich glaube, das war so, ist der ausschlaggebendste Punkt in dem ganzen Großen und Ganzen.
Und hast du irgendwelche Filme geguckt? Haben dich irgendwelche Leute geprägt?
Filme wenig. Ich würde sagen, vielleicht weil meine Eltern sich früh getrennt haben, ich wenig von meinem Vater mitbekommen habe, habe ich mir dann so Vorbilder in der Rapmusik gesucht. Die ersten Musiker, die ich da gehört habe, waren Tiger, das ist ein Army-Rapper, Sido, den kennst auch du, glaube ich, noch. Und Farid Bang, auch vielen Leuten ein Begriff, sehr polarisierender Typ auf jeden Fall. Ist ja inzwischen auch schon ein bisschen älter geworden auf jeden Fall. Das waren so die ersten 3 Leute, wo ich vielleicht irgendwie eine Vaterfigur gesehen habe, wo ich dachte, ey, das sind Vorbilder, das ist erstrebenswert auf jeden Fall, was die geleistet haben. Da ging es eben viel um Hip-Hop, um Ghetto, um Straße. Und dann habe ich mich irgendwie auch dahin gezogen gefühlt zu den Leuten, die Ghetto, Hip-Hop und Straße sind.
Hast du getanzt?
Ich war auf einer Tanzschule tatsächlich sogar, ja, ein Jahr. Der TSZ heißt sie, glaube ich, in Delmenhorst.
Und dann so richtig Hip-Hop?
Propping habe ich richtig gemacht, so Roboter-Zeugs. Aber habe ich relativ schnell fallen gelassen.
Keinen Bock gehabt auf Wettbewerbe oder...
War dann irgendwie doch nicht so meins. Auch trotzdem, das hatte ich noch von meinem Vater mitgenommen, so war Tanzen einfach nicht so das männlichste Hobby, was man hätte haben können. Auch in Delmenhorst muss ich sagen, das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die einen sehr geprägt hat. Sind so falsche Mannsbilder, sagt man das so? Ja, so was viele Leute irgendwie interpretieren unter man muss ein Mann sein, keine Schwäche zeigen, nicht lachen, nicht tanzen, kein Rosa tragen. Diese ganzen alten Werte, mit denen ich irgendwie noch nie was anfangen konnte. Aber trotzdem habe ich lange, lange Zeit versucht, mich irgendwie da in diese Form zu pressen.
Und ja. Hast du es gemerkt, dass es eine Form ist, die zu dir nicht passt?
Ich denke, das ist noch gar nicht so lange her. Letztes Jahr habe ich erst erkannt, wer ich wirklich bin, was mich ausmacht. Jemand anders hat mir vor allem gezeigt, wer ich selber bin. Meine Freundin damals, meine Ex-Freundin, hat das auf jeden Fall mir klar gemacht, dass gerade das männlich ist und wunderschön ist, zu sich selber zu stehen, sich Schwächen einzugestehen, Fehler einzugestehen.
Zu Gefühlen zu stehen, Gefühle zu haben.
Eben, zu Gefühlen zu stehen, Gefühle zu haben, sein altes Ich einfach mal komplett über Bord zu schmeißen, zu reflektieren, was habe ich da gemacht und bin ich jetzt wer anders, will ich wer Neues sein, will ich jemand anders sein. Ich bin schon jemand, der seine Fassade sehr, sehr oft oder der sich sehr, sehr oft neu erfunden hat, auch im Zuge des Konvertieren zum Islam halt. Es war eine Sache, wo ich mir sicher war, dass das niemals, niemals passieren wird in meinem Leben.
Aber wieso warst du dir so sicher, dass du es nicht tun wirst?
Ich habe mir damals so ein Tattoo gemacht, Heil Odin, Wikinger-Tattoos. Ich war ein riesen Vikings-Fan. Und natürlich, bevor ich mir das unter die Haut gemacht habe, war für mich klar, dass das irgendwo auch ein Glaubensbekenntnis ist, dass ich oder halt andere Religionen eben halt nicht zulasse, vor allem den Islam ja nicht. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt konvertiert, ja. Und werf das quasi über Bord. Das ist alles Vergangenheit.
Lässt du es dann umstechen oder?
Habe ich tatsächlich meinen Imam gefragt dazu und die haben mir gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo ich in den Islam konvertiere, werden mir alle meine Sünden verziehen und Allah, subhanahu wa ta'ala, Gott liebt mich genau so, wie ich jetzt bin, wie ich jetzt in den Islam eingetreten bin, wie ich jetzt quasi neu geboren wurde. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es so bleibt. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt nicht mehr so schlecht, seitdem ich das gehört habe. Könnte mir aber vorstellen, das vielleicht nochmal umstechen zu lassen. Ne?
Und warum fandst du das damals so cool?
Das war damals so mein Mannsbild, ja. Ich dachte, es geht doch gar nicht männlicher als Ragnar Lodbrok. Ein richtiger Wikinger sein, ein Krieger. Ich dachte, das wäre so genau das Ding für mein Leben.
Welche Schlachten gab es denn schon? Also es gab diese eine Schlacht, dich als Kind, als Jugendlicher zu finden, zu definieren, zu behaupten.
Mhm.
In der Schule nehme ich an.
Schule, genau. Und auf,
am Nachmittag,
genau,
auf der Straße.
Auf der Straße, auf den Bolzplätzen, ja, auf der Straße.
Und dann war die nächste Schlacht, irgendwie die Schule zu Ende kriegen?
Ja, meine ganze Schulzeit tatsächlich habe ich auch jetzt erst später realisiert, habe ich irgendwie das für meine Eltern gemacht, für meine Mutter, meine Geschwister haben, ja, ich habe zwei ältere Geschwister, 10 und 8 Jahre älter sind die als ich, die haben ihr Abitur damals erfolgreich absolviert und das hieß schon immer, ja, warum bist du nicht einfach wie die Großen, warum machst du nicht einfach dein Abitur, warum kriegst du das nicht einfach auf die Kette, so, dass ich da irgendwie selber nie was mit anfangen konnte, war mir so gar nicht bewusst, ich wollte auch immer unbedingt zur Bundeswehr gehen, eben da auch diese ganze Philosophie mit dem Wikinger sein und Valhalla und im Kampf sterben und so. Ich dachte, das ist so meine Lebensaufgabe, das ist jetzt mein Ding, aber habe dann tatsächlich irgendwann gemerkt, ey, das war mein ganzes Leben einfach irgendwie, was mein Vater mir versucht hat zu erklären oder mein Großvater, mein großer Bruder. Ich komme tatsächlich aus einer Soldatenfamilie oder zumindest sind alle Männer in meiner Familie in der Bundeswehr gewesen oder noch aktiv in der Bundeswehr.
Und dann hast du das Abi gemacht oder hast du es nicht gemacht?
Dank einem fehlenden Punkt in der mündlichen Matheprüfung bin ich dann durchs Abitur durchgesaust leider und habe dann mein Fachabitur nachgeholt.
Und danach?
Ich habe danach jetzt noch ein bisschen gejobbt, mal hier, mal da, in der Fun Factory hier an der Weser habe ich tatsächlich gearbeitet.
Das ist so eine Dildo-Fabrik.
Das ist eine Dildo-Fabrik, ja. Die wurde jetzt
verkauft.
Verkauft, genau. Und dann habe ich auch den Job dort wieder verloren. Danach ein bisschen meine Erfahrung im Vertrieb gemacht, Strom- und Gasvertrieb. Weil es viele junge Macher so in unserem Alter, viele in meinem Umfeld, Leute, ey, du kannst, hast keinen Chef und du kannst selbstständig so irgendwie dein Geld verdienen, so gute Margen. Und
hat's geklappt?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben relativ schnell gemerkt, also wir haben das schon verstanden, wie das funktioniert. Da habe ich auch meine ganze WG ist da mitgezogen eben. Meine zwei Jungs, Luan und Nico, mit denen ich in der WG wohne, sind wir jeden Tag raus und haben wieder dies gemacht und das gemacht. Haben wir schnell gemerkt, ja, es gibt auf jeden Fall auch Tiefschläge. Das war aber gar nicht das Problem. Wir haben schon verstanden und ich verstehe immer noch, denke ich, dass das so mit der schnellste Weg wäre, um an viel Geld zu kommen. Wenn das mein höchstes Ziel wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt immer noch in Anzug von Tür zu Tür laufen.
Und Strom- und Gasverträge verkaufen.
Genau, Strom- und Gasverträge verkaufen. Aber ich habe halt realisiert, dass ich einfach nicht den ganzen Tag in Anzug durch die Gegend rennen möchte. Dass ich da irgendwie was ich doch selber wirklich in meinem Herzen von mir selber definiere, so, dass das eben einfach dann im Zwiespalt steht. Ich habe mich einfach nicht wie ich selber gefühlt. Da.
Das wollten auch nicht alle, oder? Einen Strom- und einen Gasvertrag haben.
Nein, da trifft man auf jeden Fall auf Widerstand. Aber ist ja auch verständlich.
Also auch eine Schlacht, ein Kampf, den du hattest.
Ach, vielleicht. Ach, ich habe es einfach dann als eine Erfahrung mitgenommen. Gehört auf jeden Fall für mich zum Leben dazu. Und das Scheitern ist immer wieder Motivation für mich. Das macht mich auch sehr aus, denke ich. Ich habe mich noch nie runterkriegen lassen von einer Niederlage, sondern ich schöpfe immer wieder Kraft daraus. Umso tiefer der Schmerz sitzt, umso tiefer die Enttäuschung, desto mehr Kraft gewinne ich daraus. Irgendwie schade, sich das so eingestehen zu müssen. Ich wünschte auch, ich könnte einfach, wenn ich furchtbar wunschlos glücklich bin, meine Ziele so gut es geht verfolgen. Aber ja, tatsächlich.
Aber wie bezahlst du jetzt deine Rechnungen? Wovon lebst du?
Rücklagen.
Und ja. Dann wieder jobben, wenn es nötig ist.
Rücklagen, genau. Ich hatte zwischendurch Bin noch einen anderen Job im Vertrieb, Sofas habe ich verkauft, aber das war auch wirklich, das war noch schlimmer eigentlich, was diesen Widerstand angeht. Da hat man die Leute wirklich richtig verarscht, muss ich sagen, von vorne bis hinten.
Weil die Sofas gar nicht so viel wert waren oder wie, was sie gekostet haben?
Ja, es gehörte einfach zur Verkaufsmasche, also man hatte so 50% Verhandlungsspielraum und man setzt immer halt eben beim maximalen Preis an. Wenn man dann jemanden ein Sofa für 8.000 Euro verkauft, wenn du weißt, du kannst es ihm auch eigentlich für 4.000 Euro verkaufen.
Dann hast du das Gefühl gehabt, du hast diese Person
verarscht, auf jeden Fall, ja.
Und wann sind deine ersten Texte entstanden?
Texte geschrieben habe ich tatsächlich echt früh. Ich habe damals schon gemerkt im Deutschunterricht, dass Gedichte schreiben mir furchtbar einfach fällt. Ne? Als man dann auch mal irgendwie, wo man früher fertig war mit dem Gedicht, dann irgendwie nochmal eins nach den eigenen Themen machen durfte.
Und neulich, als wir geschackt haben nochmal, wann treffen wir uns, hast du gesagt, ich habe auch ein neues Stück am Start. Das ist auch relativ harmlos, nicht so viel Gewalt, ja, nicht so viel Schimpfwörter. Kannst du ein paar Zeilen raushauen?
Ja, natürlich. Ich tracke zum 1000. Mal meine Story. Ich glaube, ein Like wäre für mich wie ein Sorry. Ich schwöre, dein Leben ist für mich zu boring. Mein Auto ist deutsch, doch mein Baby ist foreign.
Schön. Hat was Poetisches.
Immer. Immer. Ich habe auf jeden Fall den Anspruch an mich als Künstler, mich lyrisch immer weiterzuentwickeln. Ne? Ob die Reime eben anspruchsvoll sind, die Wortwahl.
Und du hast ein Markenzeichen. Als wir die Mikrofone aufgewärmt haben, habe ich erfahren, dass du 8-mal das gleiche Paar Schuhe besitzt, weil du immer diese Schuhe trägst.
Ich trage tatsächlich, so gut es geht, immer Nike TNs und oft auch ein Carlo Colucci Pullover, der eben matcht. Ich kann auch gerne einmal zeigen, wie furchtbar gut die Schuhe zum Pullover passen.
So, jetzt schiebt er seinen Stuhl ein bisschen zurück und hebt den rechten Schuh hoch, den er ausgezogen hat, und hält ihn so hin, dass die Kamera ihn sieht. Ich kann bestätigen, dass das Muster des Schuhs und das Muster des Pullovers, beide sind so blau meliert, so würde ich das in meiner laienhaften Sprache ausdrücken, wunderbar miteinander harmonieren.
Wunderschön ausgedrückt.
Danke. Ja. Und ist es aber nicht auch ein Stück weit so, dass es gibt ja dieses Klischee des leidenden Künstlers. Du hast vorhin gesagt, je tiefer der Schmerz, je härter die Enttäuschung, umso mehr hat es dich angespornt, wieder da rauszukommen, was draus zu machen, weiterzugehen, was Neues zu entdecken, dich neu zu erfinden. Hilft es dir auch dann mit deinen Stücken voranzukommen?
Ich muss leider mir ehrlich eingestehen, also ja doch, es hilft mir auf jeden Fall, mehr Stücke zu schreiben. Die Texte, die da entstehen, bin ich auch immer wieder erstaunt, wie gut ich dann doch meine Gefühle aufs Blatt bringen kann. Ich selber habe aber leider gar nicht das Gefühl, dass mir das jetzt hilft, mit den Gefühlen umzugehen. So. Also das ist bei meinen Freunden, bei Leo zum Beispiel, komplett anders. Dem hilft das unfassbar. Der sitzt nachts im Bett und schreibt Texte und ist dann so, als hätte er seinen Kopf quasi irgendwie leer gemacht, wäre da was los geworden. Diesen Segen habe ich leider nicht. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass umso schlechter es mir geht, desto anspruchsvoller werden die Texte dann irgendwie und fallen mir aber trotzdem umso leichter eben zu schreiben.
Wie veröffentlichst du und wie kriegt man das mit, was du machst? Und wie hast du deine Fanbase schon rekrutiert? Ist es über Instagram? Ist es über TikTok? Ist es über Soundcloud oder was es alles so gibt?
Ich habe angefangen damals einfach schon meine Fitness-Journey, meine Reise zum Traumkörper auf Instagram zu teilen, damals nur meinen Bekannten, und irgendwann wurde das auch ein bisschen größer und dann auch ein paar fremde Leute dazu gestoßen. Und dann fing das irgendwann an, dass ich einfach gesagt habe, ey komm, ich nutze jetzt die Reichweite, die ich da jetzt schon so ein bisschen habe.
Wie viele Follower hast du bei Insta?
Bei Instagram sind das jetzt 1200. Man ist vor allem jetzt heutzutage, aber vor allem auch als kleiner Künstler, auf die Hilfe von anderen angewiesen. Sogenannte Reposts helfen natürlich, die Reichweite zu vervielfachen. Na, jeder erreicht ja nochmal andere Menschen.
Und die
Menschen.
Musik?
Die Musik lade ich auch auf Instagram hoch, dann sind immer so Snippets. Ich habe noch kein Musikvideo auf YouTube veröffentlicht, sondern das kommt dann immer alles nur auf Instagram, in diesen Reels quasi. So ist die Szene gerade, so habe ich das gelernt, dass man das heutzutage so macht.
Und Spotify?
Auf Spotify sind Tracks released worden. 3 Stück, 2 ältere Stücke, die ich auch schon vor langer, langer Zeit geschrieben habe. Das war mir einfach wichtig, die hochzuladen. Ich stehe vielleicht sogar gar nicht mehr so sehr dahinter, aber möchte sie auf jeden Fall online lassen, weil es eben diese Reise repräsentiert.
Und jetzt warum stehst du nicht mehr so dahinter? Waren sie zu gewaltverherrlichend oder drogenverherrlichend?
Ja,
oder?
Drogen- und gewaltverherrlichend.
Frauenfeindlich?
Naja, weiß ich nicht.
Was für Klischees gibt's noch?
Weiß ich nicht. Aber ja, so was man damals dachte, was Rapmusik ausmacht, so, wo ich vielleicht mich selber noch nicht ganz so gefunden hatte, noch nicht so ganz zu mir stand, eben zu dem Wish 5.1, zu dem Titus, der eben halt auch Gefühle hat und Gefühle zeigen kann. Ich dachte auf jeden Fall, das macht man nicht. Immer noch viele meiner Lieblingsrapper, Menschen, zu denen ich aufschaue, droppen immer wieder Sätze in ihren Texten wie: Ich mache niemals einen Love-Song, ich werde niemals über Frauen rappen. Aber ich muss sagen, ich fühle das einfach anders. Und jetzt mache ich das auf jeden Fall einfach so, wie mein Herz mir das sagt.
Schön. Jetzt darfst du machen, was der Mario dir sagt. Lieber Titus, neben mir ist dieser Koffer. Du hast schon so oft von der Reise gesprochen. Ich schwöre, ich habe noch nie so oft jemandem das Wort Reise sagen hören in einem Eine-Stunde-Reden-Podcast bis zu diesem Zeitpunkt, an dem wir jetzt sind, wie dich. Du darfst reinschauen, eine Sache auswählen, uns kurz erzählen, warum es das Ding geworden ist, was du rausgenommen hast. Musst du, glaube ich. Warum es das Ding geworden ist, was du rausgenommen hast und kein anderes.
Du brauchst gar nicht lange weitergucken.
So, das ging schnell und das war auch nicht so schwer für Titus, so wie ich seinen Gesichtsausdruck interpretiere. Was ist es geworden?
Wir haben hier eine Montana Black Sprühdose in meiner absoluten Lieblingsfarbe.
In so einem ziemlich neonhaften Grün.
Ja, nee, ich würde es anders sagen. Ich würde sagen, Limettengrün so.
Ja, fast wie Wiese, wie frisches Gras.
Erbsen, sowas. Ja, ich habe selber mal ab und zu Graffitis gemacht. Wenn ich Zeit, Geld habe, dann mache ich das auch immer noch gerne. An legalen Wänden natürlich. Ja, meiner Turnhalle zum Beispiel damals. Grüße an den Hausmeister und der IGS, Damon Horst, der mir das auf jeden Fall auch erlaubt hat. Richtig cool. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ich verbinde das einfach auch mit Hip-Hop. Ich bin jetzt kein Profi da drin. Ich habe letztens mal sowas veröffentlicht, sogar ein Graffiti von mir. Da wurde ich im Internet nur beleidigt für, wie schlecht ich doch bin. Habe ich aber gar nicht an mich rangelassen. Ich mache das eben aus Spaß. Wenn die Sonne scheint, dabei grillen, vielleicht mit ein paar Jungs und so weiter, schön Musik hören, ist einfach eine richtig coole Sache. Es geht um den Vibe. Es geht darum, dass das eben Hip-Hop ist. Eines der Grundbestandteile. Diese Philosophie dahinter, die Außenwelt, den öffentlichen Raum auch öffentlich mitgestalten zu können. Bunt zu machen, genau. Es passt ganz gut zu mir, meine Lieblingsfarbe und Hip-Hop.
Vielen Dank. Jetzt haben wir schon öfter gehört, dass es eine Ex-Freundin gab. Kein gutes Thema?
Stell deine Frage, wir schauen, ob wir das am Ende dann weg hatten. Okay, wollen wir das so machen?
Würdest du sagen, dass du eher Glück mit Frauen hast oder eher nicht so viel Glück mit Frauen hast?
Boah, die Frage ist schwer formuliert. Was heißt Glück mit Frauen? Ich glaube tatsächlich nicht so an Glück. Ich glaube, man muss sich alles hart erarbeiten im Leben. Ich denke, man zwingt das Glück dazu, aufzutauchen im Leben. Ich denke, das ist ein Nebenprodukt von harter Arbeit. Dementsprechend mache ich auch so meine Erfahrung mit Frauen von mir selber abhängig. Es gehört generell immer dazu, denke ich. Und wenn man wachsen möchte, wenn man besser werden möchte, muss man Fehler bei sich suchen. Das mache ich sogar auch, wenn ich weiß, dass der Fehler gar nicht bei mir liegt.
Weil du trotzdem davon ausgehst, dass es einen Anteil des Fehlers gibt,
ja, muss,
der bei dir liegen
muss
wird.
Ja. Was heißt Glück mit Frauen? Ich denke, ich bin ein hübscher, charismatischer Typ. So, ich komme ganz gut an bei den Mädels, würde ich behaupten. Und dementsprechend könnte man sagen, ja, ich habe da Glück. Bisher, ich bin nicht verheiratet, könnte man dann auch sagen, habe ich eben nur Pech mit Frauen. So die richtige hat man noch nicht gefunden. Ich habe aber mich auch noch nicht richtig gefunden. Ich glaube auch wirklich daran, dass man noch eine lange Reise vor sich hat als Mann. Vor allem sich Zeit lassen muss, viele Dinge erreichen muss. Ich habe gemerkt, dass ich eine Unruhe in mir trage. So von wegen, dass ich meine Ziele nicht erreicht habe. Dass ich einfach noch nicht der Mann bin, der ich sein möchte. Und das ein bisschen zu fehlendem Selbstbewusstsein beiträgt. Und fehlendes Selbstbewusstsein hat in einer Beziehung zwischen Mann und Frau gar nichts zu suchen, denke ich. Ja, auch wenn sie das vielleicht gar nicht weiß oder man das selber noch nie so richtig formuliert hat, auch nicht zugeben will und zugeben wollte tatsächlich. Ne, ich wirke immer extrem selbstbewusst. Ich bin auch selbstbewusst, aber ich habe halt in mir dann diese Schlacht, die ich kämpfe. Ja. Es ist einfach, man guckt Fernsehen, man ist spazieren, man verbringt wunderschöne Zeit mit der Frau, die man liebt. Aber tief in mir drin sagt meine Stimme, krieg den Hintern hoch, du musst Musik machen, du musst Sport machen, du musst Geld verdienen, du musst schaffe Häusle bauen.
Hast du eine Ausbildung, die du machen willst?
Nein, ich halte nicht viel von Ausbildung tatsächlich.
Sondern? Einfach arbeiten?
Einfach machen, das Geld zur Seite legen. Man kann studieren, wenn man sich da, oder auch eine Ausbildung machen, wenn man wirklich sicher ist, dass das der Weg für einen ist. Ich selber würde keinem Freund raten, heutzutage eine Ausbildung zu machen. Ich sehe und höre immer wieder von furchtbar depressiven, furchtbar traurigen Menschen, Freunden, denen das extrem viel Kraft nimmt, die keine Zeit mehr haben, Sport zu machen.
Aber es kann auch eine Erfüllung sein.
Kann auch eine Erfüllung sein, eben wenn man das auf jeden Fall richtig feiert. So. Aber ich, so größtenteils denke ich, junge Menschen beginnen eine Ausbildung, weil das irgendwie denen so zugetragen wird, dass das der einzige mögliche Weg jetzt für die ist. Oder die Eltern sind sich der festen Überzeugung, dass das der beste Weg ist. Natürlich sicher ist eine gute Sache, eine Ausbildung in der Tasche zu haben. Wir brauchen natürlich auch ganz viele Fachkräfte hier in Deutschland. Jeder, der das gut findet und für sich eben da Erfüllung drin finden kann, sollte das auf jeden Fall machen. Für mich sind 2,50 € Stundenlohn für 10 Stunden Arbeit am Tag auf jeden Fall gar nichts. Ich habe gehört, es spricht sich rum, dass hier Obdachlose in Bremen einen Stundenlohn von 14 € haben durch Betteln und Pfandflaschen sammeln. Ich glaube, ich würde lieber Pfandflaschen sammeln, als eine Ausbildung anzufangen.
Steile These.
Da habe ich wenigstens keinen Chef. Freiheit ist eines der größten Themen in meinem Leben.
Ist ein höherer Wert als Sicherheit.
Für mich ist es das, ja. Da kommen wir zum Selbstbewusstsein, weshalb ich sagen würde, ich habe extrem viel Selbstbewusstsein. Ich habe recht früh erkannt, dass das größte Kapital, was ich habe, eben ich selber bin. Ich schaffe es aus jeder Krise raus und werde nur stärker aus jedem Schmerz. Mache mein Glück nicht von Geld abhängig, obwohl doch das Geld trotzdem so erstrebenswert ist für mich. Weiß ich, es geht mir nicht per se um das Papier so.
Es geht einfach nur um das, was es dir halt ermöglicht, dass du...
Die Freiheit.
Ein Dach über dem Kopf hast, was zu essen im Bauch.
Genau, sowas, ja. Also
und was zum Anziehen.
Ja. Also ich gebe gerne Geld aus.
Angemessene Klamotten, die es dann erfassen.
Natürlich, ich gebe gerne Geld aus, ne, wer tut das nicht? Ich weiß aber, dass, wie oft kriegt man mit von auch erfolgreichen Musikern beispielsweise, die finanziell keine Sorgen mehr haben, sich dann irgendwie trotzdem das Leben genommen haben oder so. Elvis Presley, was weiß ich. So, wenn Geld so glücklich machen würde, ich glaube keiner.
Amy Winehouse,
ich glaube heutzutage ist man dumm, wenn man sagt, Geld ist wirklich der Schlüssel zur Glückseligkeit. Also natürlich macht das glücklich und macht es auch frei, aber für mich ist vor allem halt das Gefühl der Freiheit, die ich mir halt mit Geld dann erkaufen kann, finanzielle Unabhängigkeit, Freiheit, meine Familie einpacken zu können, sowas, das ist mein Wunsch dahinter.
Und bist du jetzt unabhängig oder hast du das?
Nein, leider nicht. Leider gerade bin ich total gar nicht unabhängig. Ich muss mich ransetzen, mehr Geld verdienen und das kommt in Spanien hoffentlich.
Ja,
in Spanien. Ja.
Was hat es mit Spanien auf sich? Du warst kürzlich da.
Ich war kürzlich dort und weil ich eingeladen wurde von Musikerkollegen Finn White und Kato, die dort drüben leben, sich ein schönes Leben gemacht haben, von der Musik leben können. Und mit denen habe ich mich super verstanden.
Woher kennst du die?
Nur das Internet. Ich bin selber einfach Fan gewesen, muss ich sagen. Sehr, sehr großer Fan, immer noch. Einer meiner Lieblingskünstler auf jeden Fall.
Und wo kommen die beiden her? Sind das Spanier oder sind das Deutsche?
Das sind Deutsche. Der eine kommt aus Bonn und der andere aus dem Harz. Ja, und ich sehe da eben auch meinen Weg an der Seite von diesen Jungs. Die haben mir gesagt, ey, komm her, wir ziehen hier durch. Da kannst du auf jeden Fall dein Geld verdienen, brauchst dir keine Sorgen mehr machen und so weiter.
Und was müsstest du denn da machen?
Mucke machen wir und das läuft dann auf jeden Fall hoffentlich. So also Managementverträge, Sponsoring, die Jungs würden mich finanzieren vielleicht erstmal. Ja.
Und da musst du für die beiden Texte schreiben?
Nein, ich mache meine eigene Musik dann einfach und die Jungs vertrauen darauf, dass sich das irgendwann auch für die beiden lohnt.
Sie sind quasi Teilhaber.
Ist ein bisschen das gleiche Thema wie mit der WG jetzt mit meinen Jungs. Wir profitieren alle voneinander, aber es ist halt mit diesem Reichweiten-Ding, Influencer sein, Musiker machen, es geht halt um Reichweite am Ende. Und da kann man extrem gut halt andere Leute mit hochziehen. Ne? Wenn ich jetzt quasi mit einem Travis Scott einen Song mache, ist absehbar, dass ich danach auch eine extrem viel größere Hörerschaft haben werde.
Ist es Wesh 51 oder Wesh 51?
Wesh 51, Deutsch.
Und das geht? Ja, es ist ein internationales Business. Aber die beiden leben in Spanien, weil es da wärmer ist.
Ist wärmer da, ist schöner da. Die haben auch da mit spanischen Musikern eben Kontakt. Ich bin auch nicht mehr so der Fan tatsächlich hier von der deutschen Gesellschaft, Ellbogengesellschaft. Viel Neid, viel Trauer, viel Depression. Und das ist da drüben alles ein bisschen besser irgendwie. Die Leute sind glücklicher, man merkt das schon. Das ist ein großer Unterschied. Ich will hier weg, meine Familie will auch schon lange hier weg. Meine Freunde wollen auch hier weg. Ich kenne kaum Leute, die sagen, ey, ich möchte gerne hier bleiben, weil ich hier bleiben möchte. Sondern die meisten bleiben dann doch irgendwie
aus Vernunft.
Hier. Ja, Vernunft, aus Sicherheit. Sicherheit und Familie, sowas, ne? Das sind irgendwie die meisten Gründe hier, was ich so mitbekommen habe. Aber an sich, wir möchten nicht gern in Spanien leben. In der Sonne, Tapas essen.
Und dann da auch irgendwie jobben oder erstmal vermutlich schon?
Ja,
erstmal. Was ist mit Gastro?
Genau, das habe ich mir vorgenommen. Erstmal schön irgendwie.
Schon mal gemacht?
Gastro. Nee. Meine Ex-Freundin hat ein Restaurant, da habe ich auf jeden Fall ab und zu mal ein bisschen was gemacht. Aber ich habe das nötige Selbstvertrauen, um zu denken, dass ich das irgendwie hinkriege. Und dann kommt alles mit der Zeit. Ich würde hier jetzt nichts anderes machen. Ich habe nicht vor, jetzt eine Ausbildung anzufangen. Studium bin ich die ganze Zeit am Überlegen. Auf jeden Fall schaue ich weiter, aber dann kann ich auch einfach in Spanien weiterschauen, was ich studieren möchte.
Was könnte dich interessieren?
Audio Engineering, Musik, alte Musik sogar. Ne? Also irgendwie das als meine Pflicht zu empfinden, Instrumente zu lernen, finde ich auch eine Hammersache. Der Mann, der ich sein will, spielt auf jeden Fall Violine, Klavier, sowas.
Das ist eine schöne Formulierung. Der Mann, der ich sein will, spielt Violine und Klavier. Was spielst du bislang? Blockflöte.
Nein, an mir rum höchstens. Nein, ich spiele gar nichts. Kein Instrument leider. Ich bin aber überzeugt, dass ich das relativ schnell hinkriege. Ich bin generell der festen Überzeugung, dass man alles schaffen kann, was man sich in den Kopf setzt. So, wenn die richtige Zeit dafür gekommen ist, dann mache ich das.
Was mit Drogen? Ist das ein Thema? Auf jeden Fall ist es ein Thema, oder? Es geht doch immer um Nutten und um Koks bei Rap und Hip-Hop.
Drogen sind ein Thema, ja. Gerade tatsächlich in meinem Umfeld überhaupt nicht. Es ist auch Ramadan, darum spreche ich auch ungern drüber. Ich habe das jetzt, viele Leute finden das auch heuchlerisch oder sozusagen, ey, du bist vorher so und so und nachher so und so, aber Hauptsache in Ramadan bist du jetzt hier, Vorzeige, bla bla bla. Es ist schon so, dass ich gerade einfach das auch ein bisschen repräsentieren möchte, dass ich mal eben meine Reise gerade zu Gott mache so oder wie meinen Weg mit Gott gehe. Da haben Drogen halt gar nichts verloren, es ist sehr verpönt, das ganze Thema ist, hat alles nichts im uns von Gott gegebenen Körper zu suchen. Ich selber rauche aber Joints furchtbar gerne. Habe ich jetzt auch lange Zeit irgendwie täglich gemacht. Ja, jetzt seit 2-3 Wochen nicht mehr. Gar nicht mehr gesmoked. Wegen Ramadan eben habe ich auch vor dem Konvertieren mir einfach als Ziel gesetzt, ey, du ziehst jetzt mal wieder durch, um eben Disziplin und alles. Und auch um den ganzen Neidern zu beweisen, die mir gesagt haben, ey, du bist dies, du bist das, du bist jenes, du schaffst doch nichts und so, bla bla bla. War überhaupt kein Problem für mich.
Gut.
Ja, Mann.
Und sonst, oder fühlt sich gut an?
Ja, ist gut auf jeden Fall, sich das mal bewiesen zu haben. Ich muss trotzdem sagen, dass für mich Cannabis eine Bereicherung für mein Leben ist. Hat mir schon immer mehr gegeben, als es mich gekostet hat. Es ist aber auf gar keinen Fall bei jedem so. Auf gar keinen Fall. Ich sehe wirklich die Mehrheit der Leute, die nur am Rumhängen sind darauf, die sich gar nicht mehr disziplinieren können, ob es ernährungstechnisch ist, ne? Man kennt den üblichen Fressfleisch, oder ob es dann einfach rumhängen ist und nichts mehr schaffen, am Handy abhängen. Das war bei mir noch nie so. Ich bin gerne alleine dann. Ich genieße die Sonne einfach mehr, die Zeit einfach mehr. Meine Musik, Texte, Musik hören und so weiter. Gesellschaftlich ist auch ein Ding, bestimmt mit Freunden smoken und so, macht Spaß. Für mich ist tatsächlich Cannabis auch keine Droge. Ich sehe das irgendwie als eine Heilpflanze, als was anderes, so, die auf jeden Fall missbraucht wird von vielen Leuten. Alles andere, chemische Drogen und so weiter, sind definitiv Drogen. Davon distanziere ich mich auch. Will ich nichts mehr zu tun haben, habe ich nichts mehr zu tun. Habe ich auch leider gesehen einfach, dass da viele, viele Leute daran kaputt gegangen sind, viele Freunde. Eben erst, wo wir uns im Park getroffen haben, hattest du mich da angesprochen auf die Leute, die sich da eine Spritze gemacht haben auf der Bank.
Das stimmt, ja.
Ja, nee, Finger weg von den Drogen.
Und wenn du dann in Spanien bist, suchst du dann eine Moschee oder?
Ja, direkt. Sobald ich da irgendwie meine Sachen in den Schrank gehauen habe, suche ich mir auf jeden Fall eine Moschee. Bete dann da erstmal. Wenn sie mir gefällt, bleibe ich da. Wenn ich denke, das geht schöner, suche ich mir die nächste. Und dann von Gebetszeit zu Gebetszeit checke ich eine Moschee nach der anderen ab. Guck dann.
Ist gleich so ein soziales Ding, ne?
Ja, extrem. Ne? Man ist da, also man sagt ja Brüder im Islam, man sagt Schwester zu den weiblichen Menschen, eben, die den Glauben praktizieren. Und genau so wird man auch da empfangen tatsächlich. Ja? Also auch jetzt wieder, ich esse tatsächlich jeden Abend bisher, ja, jeden einzelnen Tag, diesen Monat, 7 Tage, der heute ist der 7. Tag, wo ich dann mein Iftar, mein Fastenbrechen in der Moschee mache und eben auf dem Boden esse mit den Brüdern, alle die gleiche Mahlzeit, von Almosen finanziert.
Das heißt, es gibt?
Es gibt Reis mit, ich glaube, so Beeren, Preiselbeeren vielleicht sind das da drin. 3 Datteln natürlich, mit denen das Fasten gebrochen wird. Stilles Wasser. Wow, ich freue mich auf das stille Wasser. Und eine Suppe mit Rindfleisch und Linsensuppe, Fladenbrot. Klassisch arabisch. Wobei man auf jeden Fall sagen muss, eine der wichtigsten Sachen, die ich jetzt die letzten Tage auch gelernt habe, ist, ich folge dem Islam und nicht den Arabern. Am Ende ist das auch Kultur und Glaube muss man auf jeden Fall klar voneinander trennen. Ja, ist eben eine Sache zwischen mir und Gott.
Mein lieber Titus Herohain, es ist Zeit für die großen Fragen des Lebens.
Du darfst drei
Zettel auswählen. Bitte, die Bühne gehört dir.
An wen oder was haben Sie Ihr Herz verloren? Ja, meine Ex-Frau, meine Ex-Freundin.
Wie lange wart ihr zusammen?
Wir waren jetzt 1 Jahr zusammen, es war das schönste Jahr meines Lebens. Aber es hat mich halt eben auch 1 Jahr nicht wirklich vorangebracht mit den Dingen, die ich eigentlich erreichen will in meinem Leben. Ja.
Und das Herz verloren heißt, es ist immer noch bei ihr oder... War es deine Entscheidung, weiterzuziehen? Also wer hat wen fallen lassen?
Es ist immer noch bei ihr. Ich bin, ich verliere mich tatsächlich da immer total drin. Ich habe meinen Traum gelebt und den habe ich mir einfach noch nicht erarbeitet. Habe ich mir einfach noch nicht verdient. So, dann ist auch einfach, ich wollte das zwar nicht einsehen. Ich hätte gerne dann auch eine Frau gehabt, die mich dabei unterstützt und sagt, wir gehen diese Reise zusammen. Das war sie nicht. Sie ist einfach dann auch nicht die Richtige.
Aber dein Herz ist noch bei ihr.
Mein Herz ist noch bei ihr, ja. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mein Herz irgendwie jemals bei mir war. Um ehrlich zu sein, so das ist eigentlich auch eines der größten Probleme, glaube ich, irgendwie so, die ich mit mir bringe. Es fällt mir furchtbar schwer, mit mir alleine zu sein. Ich wäre nicht stark genug gewesen, um alleine weiterzuziehen. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie die Kraft gefunden hat, um das für uns beide zu entscheiden.
Dankeschön. Die nächste.
Musik wäre auch auf jeden Fall eine sehr schöne Antwort gewesen. Ne? Ich habe mein Herz an die Musik verloren. Aber das kam mir jetzt nicht so aus der Seele. Wann spüren Sie das Kind in Ihnen? Oh, tagtäglich. Ich bin ein sehr jung gebliebener. Ich bin auch noch sehr jung, 21 Jahre jung. Aber ich will mir das niemals nehmen lassen. Ich bin ein sehr alberner Typ. Ich lache viel. Ich nehme mich selber nicht zu ernst. Das ist auch einer der Schlüssel zur Glückseligkeit. Das Leben ist ein Scherz irgendwie.
Dankeschön. Eine haben wir noch.
Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen? Jetzt gerade die Regeln des Fasten.
Ja, das ist naheliegend.
Aber sonst generell handle ich eigentlich immer nach meinen eigenen Normen und Regeln. Schon mein ganzes Leben lang. Entschuldigung, Mama und Papa auch, die da auf jeden Fall große Probleme mit hatten.
Die drunter gelitten haben.
Die haben sehr drunter gelitten, ja. Ich habe leider deren Worte nie so ernst genommen.
Über was reden wir jetzt? Über Teller nicht abgeräumt nach dem Essen?
Ja, alles so, ne? Irgendwie Schule
nicht
durchziehen.
Nicht nach Hause gekommen.
Nicht nach Hause kommen. Mein ganzes Leben lang fasse ich das Feuer an, egal wie viele Leute mir sagen, dass es heiß ist. Selbst wenn das Feuer selbst mir sagt, ich bin heiß, fasse mich nicht an. Ich werde trotzdem einmal reinfassen. Und wenn ich dann sehe, es ist heiß, dann habe ich es auch gecheckt.
Dankeschön. Wie war das für dich? Seit wann ist Papa nicht mehr da gewesen? Blieb der Kontakt noch bestehen? Habt ihr euch selten gesehen, gar nicht gesehen?
Boah, wir haben uns selten gesehen. Seitdem ich 5 bin, sind meine Eltern getrennt. Da haben wir uns irgendwie ein paar Jahre jedes Wochenende gesehen. Als ich dann aber eine Playstation hatte, hatte ich gar keinen Bock mehr, überhaupt rüber zu gehen. Dann dachte ich, zocke ich lieber und so. Wollte auch dann mit meiner Mutter aber auch nie irgendwie was großartig machen oder zu tun haben. Habe mich mit meinen Eltern nie gut verstanden. Erst jetzt, wo ich ausgezogen bin, liebe ich meine Mutter über alles. Sie ist die beste Frau der Welt. Meinen Papa habe ich auch lieb. Wir haben kaum Kontakt. Er meldet sich kaum, ich melde mich kaum. Gestern habe ich ihm geschrieben, ich habe dich lieb, Papa. Einfach mal so zwischendurch. Das könnte auch immer noch jeder Tag der letzte sein, sowohl für mich als auch für meine Eltern. Ich trage diese Liebe auf jeden Fall trotzdem in mein Herz. Ja, der hat mir auch nie irgendwie jetzt was genommen. Wenn ich ihn jetzt anrufen würde und sagen würde, ey Papa, ich brauche Hilfe, kannst du mich abholen? Holt er mich bestimmt auch ab. Er liebt mich, meine Mutter liebt mich, ich liebe die beiden.
Schön.
Ja.
Was haben die Ringe zu bedeuten? Der eine ist ziemlich, ziemlich klobig.
Das ist nur ein Ring.
Das ist nur ein Ring, ja.
Das ist ein Siegelring. Ich habe meine Mutter irgendwann mal gefragt, wo das so in war, jetzt auf einmal wieder, dass Männer Ringe tragen. Hat sie mir den Ring gegeben. Ich finde den auch unnormal schön. Das ist ein Siegelring.
Sieht aus wie ein Strichmännchen, was da drin ist.
Den hat meine Mutter selber gemacht. Also.
Ach.
Ja, bevor du hier ihre künstlerische
Bevor ich irgendwas Falsches sage. Genau, Dankeschön für den Hinweis, Titus. Ach, krass.
Ja, den hat meine Mutter für meinen Vater gemacht damals. Und es soll symbolisieren, was ein Mann eben in seinem Leben zu schaffen hat. Er soll Kinder zeugen, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen. Ich weiß nicht, warum das Haus nicht darauf geschafft hat.
Vielleicht war einfach nicht genug Platz für das Haus.
Ich denke mal, oder vielleicht der viereckige Ring symbolisiert schon das Haus, wer weiß es.
In der Mitte ist auf jeden Fall sowas wie ein Baum.
Ein Baum ist da in der Mitte, genau, und 2 Kinder, die da irgendwie mit einem Ball spielen. Das sind auch Ziele in meinem Leben. Über den Baum denke ich vielleicht seltener nach als über die Kinder. Aber wenn ich ein eigenes Grundstück habe, dann pflanze ich bestimmt meinen eigenen Baum.
Wie alt möchtest du gerne sein? Oder der Mann, den du dir vorstellst, wie alt ist der, wenn er Vater wird?
Das mache ich nicht von meinem Alter abhängig tatsächlich, sondern von meiner finanziellen Freiheit, ja. Ich würde gerne so früh wie möglich Kinder anfangen. Ich würde jetzt schon Kinder zeugen, wenn ich eben genug Geld hätte. Ich möchte gerne eine große Familie, viele Kinder. Das geht ja dann auch wirklich problemlos, wenn man genug Geld hat.
Aber du glaubst nicht, dass es dem Preis wert ist, irgendeinen Job zu lernen, irgendeinen Job zu machen, irgendwie auszuprobieren, welcher Job der Job sein könnte, um diese Sicherheit zu haben? Nein.
Leider nicht, nee. Für mich ist es das nicht.
Ich finde es charmant, wie du leider sagst, ja.
Ja, ich weiß doch, dass das irgendwie, also meine ganze Familie wünscht sich das von mir.
Okay, deswegen sagst du leider.
Wir beide, jetzt würden wir uns irgendwie untereinander unterhalten, würdest du mir das als eine Person, die schon ein bisschen länger auf dieser Erde verweilt, wahrscheinlich mir auch das empfehlen.
Einfach. Ich sag nur, dass für viele halt das funktioniert hat, das Konzept.
So, eben. Ne? Ich wäre unglücklich dann.
Aber wenn du mit der Musik, die du liebst, das Geld erwirtschaften könntest, dann wäre das sozusagen perfekt.
Ja, dann genau.
Das wäre mein Traum, der goldene Weg.
Ich weiß, dass harte Arbeit auf jeden Fall dazu gehört. Ne? Ich denke nicht, dass Geld an Bäumen wächst, vielleicht schon, aber nicht, dass es vom Himmel fällt oder so. Mein Traumalltag sind irgendwie 5 Stunden am Tag Musik machen oder was weiß ich, einfach mal ein Wochenende durchgehend Musik machen oder eine Woche, einfach so, wie ich es dann für richtig halte eben. Ne, das ist ja auch die Freiheit, von der ich spreche. Und dann auch noch eine Arbeit zu verrichten, die ich liebe, die zwar todesanstrengend ist. Ich bin auch immer noch nicht so in der Materie wie meine Kollegen, wenn es um das Mixen und Mastern geht. Die Audioprogramme sind dermaßen
komplex.
Und es ist auf jeden Fall harte Arbeit, vom Texte schreiben bis zum Publishen, Veröffentlichen eines Songs, Musikvideo drehen. Das sind etliche Stunden. Ein langer Weg für jeden einzelnen Track auf jeden Fall.
Oh. Aber das ist das, was dir vorschwebt.
Aber es ist genau das, was ich liebe, wo ich würde es lieben, damit mein Geld zu verdienen. Natürlich mit auf dem Sofa rumliegen und mit Früchte essen würde ich auch gern Geld verdienen. Aber das geht, glaube ich, nicht. Aber mit der Musik ist das schon realistischer. Ich denke, das ist eine der kleineren Aufgaben in meinem Leben sogar, viel Geld zu verdienen. Ich glaube, das kriegt jeder hin, wenn man wirklich Bock hat. So, ich glaube, dann irgendwie ein Gefühl der Glückseligkeit oder so zu erzielen, ist nochmal eine deutlich schwierigere Aufgabe. Oder irgendwie sündenfrei zu leben, im Einklang mit dem Islam, so gut es geht, irgendwann, inshallah. Ich glaube, das sind so die Aufgaben, die mich deutlich mehr kosten werden. Zeit und Anstrengungen, Blut, Schweiß und Tränen, als das Geld verdienen. Komisch, ne? Für mich ist das auch furchtbar manifestiert schon alles. Ich habe jetzt, Stand jetzt wirklich, bin ich bestimmt einer der ärmsten Leute, die du hier heute gesehen hast. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ist echt nicht so wichtig einfach.
Das kommt schon.
Das kommt schon, eben. Und ich habe auch ein mega starkes Team halt im Rücken. So mega viele super gute Freunde, tolle Familie.
Kennst du die aus der Schule? Kennst du die vom Musik machen?
Die zwei Jungs, mit denen ich zusammenlebe, die kenne ich aus der Schule. Und mich sieht man mit denen auch auf jeden Fall auf keinen Partys. Schon lange nicht mehr am Feiern. Das ist für uns so eine der Sachen, die Zeitverschwendung irgendwie darstellt. Ne? Wir haben nichts zu feiern gerade. Außer das Leben an sich. Ne? Wir sind natürlich alle glücklich und gesund. Aber man muss Sachen schaffen. Das ist so das Wichtigste bei uns. Ja. Alle anderen Leute, die da irgendwie im Team sind, habe ich so kennengelernt wegen der Musik oder im Leben. Man greift immer mal wieder jemanden auf, wo man merkt, ey, da ist jemand genauso ambitioniert wie ich. Da hat jemand genau die gleichen Riesenziele wie ich. Oder gesteht sich diese Ehrlichkeit ein. So, das sind Sachen, die ich Menschen sehr hoch anrechne, wo ich sage, ey, stopp, du gibst mir jetzt deine Telefonnummer und so. Wir connecten uns. Du checkst meine Sachen ab, ich check deine Sachen ab und dann werden wir noch länger zusammenarbeiten. Ich dachte früher, das ist utopisch, so irgendwie sich selber so sein Squad zusammenzustellen, sein Avengers-Team. Aber die Leute sind alle noch da tatsächlich. Mit den einen gehe ich zum Sport, mit den anderen mache ich die Musik, mit den anderen kann man Geld verdienen. Mit den anderen trifft man sich jetzt im Zuge des Ramadan, bespricht da irgendwie Fragen, die man hat und so, hört sich da Sachen an, die einen auf jeden Fall weiterbringen.
Und wenn du in Spanien bist, bleiben die?
Die bleiben, ja, natürlich.
Man ist connected heute.
Heutzutage ist man connected wie die Telekom. Die Leute sollen natürlich auch gerne einfach, jeder kann bei mir Urlaub machen. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch, würde ich sagen. Ich habe kein Problem damit, mit den Jungs in einem Bett zu pennen oder auf dem Boden zu penseln, die auf meinem Bett schlafen. Und dann können wir uns eine schöne Zeit in der Sonne machen.
In welchen Ort willst du nach Spanien?
Ja, Barcelona. Sehr groß. Ach, vielleicht auch Malaga. Ich weiß nicht, irgendwo hin, wo es mich dann hintreibt. Ich nehme das ganze Leben immer auf die leichte Schulter irgendwie.
Ja, und gleichzeitig aber diese Ziele. Gleichzeitig dieses Ding, was schaffen wollen, was erschaffen wollen. Ja.
Ja. Mhm. Ich will auch, meine Söhne sollen auch ähnlich ambitioniert werden. Das wäre ein großer Wunsch von mir, ne? So eine richtige Großfamilie zu gründen mit vielen ambitionierten, tollen Söhnen und Töchtern, die irgendwie diese ganzen Weisheiten, die ich bis dahin gesammelt habe, auch für sich, wie sagt man?
Entdecken
können, ja.
Wie stehst du zum Frauenbild, was es so gibt teilweise im Islam? Müsste deine Frau ein Kopftuch tragen oder ist das egal? Entscheide sie das selbst?
Das soll sie selber entscheiden. Sie muss auch nicht zwingend Muslima sein. Ich denke, einerseits die Liebe fällt dahin, wo sie hinfällt. Ich bin ein sehr romantischer Mensch. Ich glaube an die Liebe und bin auch bereit, sehr viel dafür zu geben. Meine eigenen Interessen auch oft zurückzuschrauben dafür. Aber was eine Sache ist, die meine Frau auf jeden Fall mitbringen muss, ist Gottesfurcht. So, das ist einfach das Wichtigste, dass sie weiß, so, sie wird... Jemand richtet über sie, alles, was sie macht, auch hinter verschlossenen Türen, dass ihr Herz ihr sagt, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und dann ist es mir auch egal, ob im Islam, im Christentum.
Glaubst du, es ist der gleiche Gott?
Nein.
Ja, ist okay. Brauchen wir nicht diskutieren.
Ja, ja.
Also, das ist nicht mein Job. Also ich, aber ich habe natürlich eine neue Anschlussfrage. Und wie hältst du die Spannung aus oder wie kommst du damit klar, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt und dass der eine sagt, das ist der richtige Weg und der andere sagt, nee, meine Religion sagt, das ist der richtige Weg?
Ja, für mich ist jetzt ganz klar, dass es nur einen richtigen Weg gibt. Alle anderen sind irregeleitet. Das klingt sehr extrem, sehr radikal, aber genau. Klingt
ein bisschen auch so exklusiv halt.
Ja, genau so ist es halt einfach beschrieben und ich habe die Wahrheit gelesen, so. Ich wünsche natürlich dann meiner Frau und meinen Geliebten, dass sie auch die gleiche Erkenntnis haben.
Und wenn sie nicht haben, respektierst du sie trotzdem?
Ja, natürlich.
Als Gegenüber, als Mensch? Als
ja, ich respektiere jeden, auch meinetwegen muss man gar nicht über diese Glaubenssache reden. Einfach lass uns die Sonne genießen und es gibt viele schöne Sachen. Natürlich, wenn ich eine Frau heirate, dann wird das schon irgendwie gezwungenermaßen dazu kommen, auch im Sinne der Heirat. Ich will ja muslimisch heiraten. Es wird dann, wenn es soweit ist, bestimmt nochmal irgendwie ein spannendes Thema. Aber das kriegt man alles hin.
Bist du geschnitten?
Nein. Ich nicht.
Und trotzdem durftest du konvertieren?
Ja, auf jeden Fall. Das muss auch nicht, glaube ich, so ein hygienisches Thema. Einfach, ich bin mir da nicht sicher, ich will auch nichts Falsches sagen. Wie gesagt, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Ich habe jetzt so schnell wie möglich einfach, auch bin ich auch sehr stolz auf mich, eben das, die wichtigsten Sachen im Gebet gelernt, die Al-Fatiha und die Shahada, das Glaubensbekenntnis. Ich hoffe, ich habe hier alles richtig ausgesprochen. Ne?
Ja, gut, du hast es so ausgesprochen, wie du meinst, dass du es richtig aussprichst. Eben. Das ist das Krasse bei einer Stunde Reden, Titus. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur deine Wahrheit in diesem Augenblick.
Und genauso ja, nehme ich dann auch alles. Ne? Sollen Leute urteilen, meinetwegen. Ich denke, Gott weiß, dass die Intention immer das Wichtigste ist. Auch einfach immer auf sein eigenes Herz hören. So, ich denke, dann macht man schon immer alles richtig. Für jeden auch am Ende des Tages. So, aber vor allem für sich selbst.
Und dann würdest du schon sagen, es wäre eigentlich super, wenn möglichst viele Menschen auch zum Islam übertreten würden.
Ich möchte auch da wieder nichts Falsches sagen. Ne? Es ist schwer, soweit ich das verstanden habe, bedeutet Muslim Gottes Diener. Und ich denke auch, vielleicht ein Christ, der seinen Glauben eben praktiziert, strenggläubig ist, ist da auf jeden Fall vielleicht sitzt im selben Boot wie ich. Man sagt nur eben, dass mit dem Konvertieren, mit dem Eintritt in den Islam das Höllenfeuer umgeht. Auch wenn man dann ewig sündigt und was weiß ich, vielleicht das Ganze wirklich nicht so durchzieht, wie man das vielleicht sollte und nicht so gottesfürchtig ist. Habe ich gestern gehört, hat mir jemand gesagt. Das ist vielleicht auch die Angst, aus der ich da gehandelt habe irgendwo, für meine Taten dann irgendwann bestraft zu werden. Ich höre wirklich einfach, denke ich, immer auf mein Herz. Ich glaube, dass mein Herz da auch ein guter Kompass ist.
Und glaubst du, es kommt dieser eine Titel, der Durchbruch ist? Dieser eine Track, dieser eine Tune, dieser eine Hit?
Oh, glaube ich gar nicht tatsächlich. Ich glaube nicht, dass ein Track kommt, der dann so ein One-Hit-Wonder ist.
Mit oder Travis Scott zum Beispiel zusammen.
Ich glaube nicht, dass so ein Song kommt, der jetzt den totalen Durchbruch hat. Ich denke, es ist die Kontinuität. Ich denke, wenn du Energie und Zeit in eine Sache reinsteckst, dann wirst du auch immer das Gleiche wieder rausbekommen.
Und kriegst du schon was wieder durch die drei Tunes, die du bei Spotify hast?
Durch die drei Tracks, die ich habe, ja. Ich würde schon sagen, also...
Ist es eher so 5 Euro im Monat oder 50?
Ach so, nein, Geld gar nichts tatsächlich. Ich rechne auch nicht damit, dass sich das jetzt in naher Zukunft lohnt. So, man arbeitet einfach daran und weiß, irgendwann ist es halt so weit. Ich weiß nicht, ich baller Track für Track. Bin einfach stolz auf mich, dass ich das so geleistet habe. Das war ein Traum damals schon, allein überhaupt einen Song auf Spotify zu haben.
Und wie war es für dich, diese Jobs, die du gemacht hast, wieder bleiben zu lassen? Waren das harte Entscheidungen? Waren das einfache Entscheidungen?
Boah, es waren alles immer furchtbare Tiefschläge eigentlich. Ich wollte zur Bundeswehr, die haben mich damals nicht angenommen, nachdem ich da die Tests gemacht habe. Auch komisch, ne? Ich bin ein sehr sportlicher Typ. Die Sporttests wurden wegen Corona nicht gemacht und dann dementsprechend auch nicht bewertet. Das heißt, der ganze Jahrgang, der da für die Offizierslaufbahn angenommen wurde, wurde nicht für einen Sporttest bewertet, sondern nur für Mathe- und Logiktests.
Und da bist du durchgefallen?
Da bin ich durchgefallen, ja. Da war ich nicht ansatzweise so stark. Ich hatte auch damit gerechnet, mich darauf verlassen, ne, dass ich sportlich da eben eine Glanzleistung verrichte.
Du wolltest Offizier werden?
Ich wollte gerne die Offizierslaufbahn machen, ja. Und dann irgendwann auch ins Ausland und vielleicht auch im Kampf sterben. Ne. Wir hatten das Thema vorher, Wikinger, Valhalla und sowas. Ich dachte, das wäre mein Ding. Hat nicht geklappt, zack, puff, peng. Nicht angenommen. Dann beim McFit gewesen, da wollte ich eigentlich studieren. Zack, puff, peng, wurde mein Arbeitsvertrag nicht verlängert. Hatte ich mir das ein bisschen verspielt mit meinem Chef damals. Mit dem Chef von meinem Chef. Der ist zufällig vorbeigegangen, als ich gerade mit einem Kollegen gelästert hatte über ihn. Sehr ungünstig. Ja, dann sowas verkaufen. Obwohl ich da die Leute veräppelt habe, so in meinen Tusch gezogen habe, habe ich ja trotzdem einen hohen Mehrwert für mich gesehen. Sowohl kann man da gutes Geld verdienen, als auch, dass ich das Handwerk des Verkäufers, denke ich, als eines der wertvollsten auf dieser Welt einschätzen würde. Man verkauft sich selber jede Sekunde des Tages an sich selbst oder an andere. Und da kann man furchtbar viel lernen. Auch dieses Selbstständige, du musst selber lernen. Die Chefs haben mir ja nie irgendwie einen Leitfaden gegeben. Die haben gesagt, ey, du musst jetzt hier morgen Sofas verkaufen. So, ne? Hier, ich kann dir das und Buch empfehlen. Leg mal los. So. Das fand ich eigentlich schon cool. Und das hätte ich auch gerne jetzt noch länger gemacht. Hätte ich mir auch vorgestellt, dann wäre das auch mein Leben gewesen. Vielleicht erstmal.
Aber
die kamen dann einfach, ja, irgendwie, wir müssen dich jetzt kündigen. Und so, ich frage, warum? Meinten die, ja, du bist so ein super Typ und so charismatisch und bla bla. Das muss auch irgendwie mit dem Team passen. Hatten wir auch irgendwie eine, die mich da irgendwie ständig angemeckert hat, weil ich zu spät gekommen bin und so. Und das hat sie dem Chef gepetzt. Was auch wieder so ein Ding ist. Pünktlichkeit fällt mir schwer. Das ist auf jeden Fall auch eine der Sachen, die ich mir für 2025 so vorgenommen hatte, an meiner Zuverlässigkeit zu arbeiten. Das ist eine der wichtigsten Sachen, vor allem für Männer. Niemand nimmt euch ernst, wenn ihr nicht zuverlässig seid. Eure Frau erst recht nicht. Das ist bei Frauen, glaube ich, auch das Wichtigste. Also der größte Upturner, den man haben kann, irgendwie ist. Hat mit ganz viel tieferen Entscheidungen zu tun, wie soll man sich auf dich verlassen. Weil am Ende, dein Wort ist nichts wert, wenn du sagst, ich bin da und du bist nicht da, ist einfach verloren. Musst du dir die Niederlage eingestehen.
Aber hast du irgendeine Diagnose? Nee.
Eine Diagnose? Nee, man hat immer vermutet, dass ich ADHS habe damals oder ADS. Ich wurde wohl auch mal getestet als Kind, das meinten die wohl, war dann nicht so, dass ich das nicht habe. Aber ich bin mir selber ziemlich sicher. Ich behalte übrigens gar nichts davon, von diesem Pathologisieren und Leute diagnostizieren, Krankheiten. Ich denke, du bist nur das, was du dir selber an die Backe klebst, auch heutzutage, dass man sagt, der ist krank, der ist krank, der ist krank. Ich glaube, er ist einfach er und sie ist einfach sie. So, jeder ist der Mensch, der er ist. Und man muss niemanden zwingend heilen. So, jeder sollte einfach gucken, dass er das macht, was ihn glücklich macht. So, und Heilungsprozesse müssen nicht beim Psychologen, Psychotherapeuten stattfinden, sondern vielleicht auch in der Moschee, in der Kirche, im Fitnessstudio, im Park, im Meer, im Urlaub.
Das ist so deins, ne? Du hast sowas. Du hast so Sprüche raus, ne? Du hast so Thesen raus, du hast so deine
Ansichten. Ich hab meine Weisheiten für mich selber gefunden im Leben, ja, wo ich wirklich ein paar Sachen habe, wo ich 100% hinterstehe. Aber wie gesagt, ich habe auch gar kein Problem damit, morgen da überhaupt nicht mehr hinterzustehen und zu sagen, ey, ich habe die ganze Zeit nur Scheiße gelabert.
Lieber Titus Herohain, wenn du so einen Strich ziehst, du bist erst vor nicht allzu langer Zeit 21 geworden, du hast das Leben vor dir, alles keine Frage. Trotzdem Wie fasst du es zusammen? Wie bringst du es in eine kurze Strophe oder meinetwegen auch in einen Refrain? Was ist die Geschichte deines Lebens? Stand heute.
Stand heute, die Geschichte meines Lebens ist genau ein Junge mit riesigen Träumen, der viele Tiefschläge erlitten hat. Jeder hat aber sein eigenes Päckchen zu tragen. Anderen Leuten geht es viel, viel schlechter. Dankbarkeit, Fleiß und Liebe und Ehrlichkeit, so, das sind irgendwie die Sachen, die mich durch mein Leben begleiten. Und ich glaube, man könnte mich jedes Jahr die gleiche Frage stellen und ich würde da wahrscheinlich jedes Mal etwas total anderes sagen.
Auf jeden Fall freue ich mich über all das, was du heute gesagt hast, dass es geklappt hat, dass du dabei warst bei Eine Stunde Reden, dass du dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast auch.
Danke für die Einladung.
Dass du mit deinem Sendungsbewusstsein authentisch warst und das finde ich immer das Geilste an Eine Stunde Reden. Ich finde, dieser Podcast ist einfach nur so unfassbar real, wie das Leben eben. Punkt. Wer jetzt weiterhören möchte, ich habe schon öfters an Rifat gedacht. Sein Hobby erfolgreich werden heißt die Folge. Einfach hier anklicken in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp. Stellt euch vor, ihr seid Sängerin oder Sänger und ihr habt den größten Auftritt eures Lebens vor euch. Ein ganzes Land schaut ganz genau darauf, ob ihr jeden Ton trefft und wie ihr euren Song darbietet. Beim Eurovision Song Contest ist das so. Die größte Musikshow der Welt und keiner will mit 0 Punkten nach Hause fahren. Alle wollen nach ganz vorn. Im neuen Podcast Wie gewinnt man den ESC versucht mein Kollege Daniel Kähler herauszufinden, ob es so etwas gibt wie eine Siegerformel beim ESC. Was für ein Song ist perfekt für den Eurovision Song Contest? Wie stressig ist es da backstage? Und wie krass ist das, wenn das ganze Land glaubt, dass du sowieso ganz hinten im Ranking landest? Wie gewinnt man den ESC gibt es ab sofort in der ARD Audiothek.